Willkommen bei Kinderleicht investieren, dem Podcast, der dir zeigt, wie du als Elternteil clever für dein Kind sparst und investierst. Kompakt, einfach erklärt und direkt umsetzbar. Ideal für Eltern, die ihrem Kind die bestmögliche Zukunft ermöglichen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kinderleicht investieren mit Torben und Susanna. Und heute sprechen wir über die schlechtesten Möglichkeiten, die du machen kannst für dein Kinderinvestment. Und Torben, du hast dich sehr auf diese Folge gefreut, das weiß ich. Ja. Du bist so ein bisschen in Roasting-Stimmung.
Ja, nicht nur beim Grillen, auch heute auch beim Podcast.
Ja. Du hast ja, ich habe gesehen, du hast dir einen neuen Grill zugelegt, ne?
Das ist richtig.
Ja, habe ich auf Instagram gesehen. Habe ich verfolgt.
Ja,
deine
so sieht's
Grill-Session.
Aus. So sieht's aus.
War schon ein bisschen neidisch.
Das war sehr cool. Man tastet sich ran auf jeden Fall.
Okay. Wir fangen mal an, würde ich sagen, mit einem absoluten Klassiker. Gerade hier in Deutschland. Na, das gute und altbekannte Sparbuch.
Ich freue mich immer, wenn Eltern ein Sparbuch haben für die Kinder. Weil es heißt schon mal, dass sie schon mal sparen. Ja? Wir sind in Deutschland. Deutschland ist das Land der Sparer. Ja? Aber leider noch nicht das Land der Investoren. Ja? Und das ist wirklich hier so der Punkt, auf den ich immer so ein bisschen eingehen möchte. Ja? Ich weiß nicht, wie war es bei dir früher? Hattest du auch ein Sparbuch, Bausparvertrag oder sowas in der Richtung?
Ich hatte ein Sparbuch gehabt. Meine Eltern hatten für mich ein Sparbuch angelegt, da war aber jetzt nicht sonderlich viel drauf. Also ich glaube, das war so im Bereich von so 3.000, 4.000 Euro, irgendwie sowas um den Dreh. Also das hatte ich gehabt. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich im Endeffekt dann damit gemacht habe.
Ja, war bei mir tatsächlich ähnlich. Also bei mir war relativ klar, was damit gemacht wurde. Ein Auto kaufen auf jeden Fall. Ich hatte 3.500 Euro dann zur Verfügung und das ging auch 1:1 dann ins erste Auto damals auf jeden Fall.
Ja, was war das für ein Auto?
Ein Mazda 3.
Ah.
Viergang Automatik auf jeden Fall mit Bose Soundsystem.
Oha.
Hat auf jeden Fall auch ordentlich geschluckt. Ja? Also um und bei so 10 Liter super im Durchschnitt war normal. Also.
What?
Ja. Der Durchschnitt.
Lag das vielleicht an deiner Fahrweise?
Nee, das lag an der Viergangautomatik.
Na gut. Okay. Also Sparbuch hast du auch gehabt. Lass uns doch mal kurz darüber sprechen. Was könnten denn so Vorteile sein vom Sparbuch? Du hast ja schon auch gesagt, ne, jetzt gerade am Anfang, das bedeutet ja erst einmal, dass die Eltern überhaupt Geld beiseite legen.
Ja, also das ist natürlich schon mal super auf jeden Fall. Ja, und da muss man sagen, ist immer noch besser als nichts zu machen natürlich für die Kinder. Das ist natürlich ganz klar. Ja, und natürlich bekommen die Kinder hiermit dann auch die Möglichkeit, an Geld auch erstmal grundsätzlich herangeführt zu werden einfach. Ne? Das heißt, das ist immer schon ganz cool. Und man kann es ja auch immer den Kindern leicht argumentieren, hey, das packen wir jetzt aufs Sparbuch, damit du später mehr hast. Ja, das ist ja auch immer eine schöne Argumentation gegenüber den Kindern. So war es bei mir zumindest früher immer, wo meine Eltern gesagt haben, hey, warum gibt es nicht so viele Spielsachen? Weil wir es aufs Sparbuch packen am Ende halt. Ne? Und das ist ja vom Thema der Erziehung auf jeden Fall auch schon mal eine so coole Sache auf jeden Fall.
Ja.
Dann haben wir natürlich auch noch die Vorteile, dass ein Sparbuch in der Regel kostenlos ist auf jeden Fall. Ne? Und man bekommt halt die Zinsen halt auch laufend gut geschrieben.
Zinsen?
Ja, ich weiß, viele Leute heutzutage wundern sich, von welchen Zinsen spricht er denn da gerade? Ja, früher gab es noch relativ vernünftige Zinsen aufs Sparbuch, so 3-4% auf jeden Fall. Die Zeiten gibt es natürlich heute nicht mehr. Also heute können wir über 1% froh sein auf jeden Fall, wenn es das auf dem Sparbuch gibt. Aber da muss man auch immer ganz klar sagen, dadurch, dass die Zinsen einfach meilenweit unter der Inflation liegen, haben wir da natürlich trotzdem ein Riesenproblem auf jeden Fall, ne? Weil sich das Geld einfach mit der Zeit trotzdem entwertet einfach. Ne? Und das ist da ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ja, Vorteile in der Flexibilität haben wir natürlich auch noch. Und natürlich ist man da jetzt nicht irgendwie an eine fixe Sparrate gebunden, was gut und was auch schlecht sein kann.
Warum?
Warum schlecht? Also, weil man dort meistens dann einzahlt, wenn es gerade mal passt.
Mhm.
So, und so eine fixe Sparrate gibt es da eigentlich in dem Bereich nicht. Ja, aber das brauchen einfach auch viele Eltern, damit man einfach sagen kann, hey, Anfang des Monats gehen hier meine 100 150 Euro einfach dann dementsprechend einfach weg und dann stört es niemand mehr. Weil wenn man nur Ende des Monats schaut, was habe ich denn noch übrig, ja, ist das meistens eine nicht wirklich konstante Sache sozusagen, ja, sondern das ist dann ja sehr inkonsequent auch und dann führt es meistens dazu, dass man halt nicht dann die eigentlich geplanten 100, 150 Euro dann zur Seite legt, sondern das eigentlich im Endeffekt dann vielleicht ein, zwei Mal im Jahr passiert und dann vielleicht auch eine etwas größere Summe, aber einfach definitiv nicht so viel, als würde man einfach diese Sparrate durchziehen einfach.
Ja, ich finde das tatsächlich sehr spannend, weil ich konnte mir das früher nie so richtig erklären, weil ich bin da ein bisschen anders. Also ich bin generell ja sehr, ich habe ja sehr gehortet mit meinem Geld früher und für mich war das nie so das Problem, dann Geld beiseite zu legen und so. Und ich dachte immer so, ja, warum können andere Leute das nicht? Warum können die denn ihre Impulse nicht so unter Kontrolle haben? Warum haben die das denn nicht im Blick? Aber es gibt ja tatsächlich sehr, sehr viele, vor allem in der Beratung merke ich das ja dann auch, na, dass es einfach wirklich viele Eltern gibt, die ja so dann auch ein bisschen in, ja nicht in den Tag hineinleben, aber schon hier und da die Dinge ausgeben, Geld ausgeben.
Ich meine, ist ja ein klassischer Gedanke, oh, ist ja noch Geld da, dann was könnte ich mir denn noch gönnen oder sowas in der Richtung.
Genau, und meistens sind es ja diese kleinen Beträge, die sich dann summieren. Gar nicht mal, dass du jetzt sagst, oh, ich, keine Ahnung, buche mir hier doch nochmal einen teuren Friseurtermin oder was weiß ich, sondern es ist dann vielleicht eher, ja, ich hole mir hier nochmal was to go und da nochmal was to go und ach, diese kleine Summe, das kleine Spielzeug, das sind ja nur 10 Euro und das läppert sich dann halt extrem.
Ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen muss man da einfach auch da ganz klar drauf achten halt einfach. Ne? Dann haben wir natürlich noch einen weiteren Punkt, das ist einfach so das Thema Verfügbarkeit. Mhm. Ja, also Sparbücher, da kannst du jetzt nicht einfach zur Bank gehen und sagen so, jo, ich hätte mal gern 10.000 Euro abgehoben vom Sparbuch oder so. Ja, ach, das geht natürlich nicht, das muss man halt vorher anmelden. Und es kommt natürlich jetzt am Ende ganz drauf an, wo man das Sparbuch hat, bei welcher Bank. Manche sind ein bisschen schneller, manche brauchen ein bisschen länger für. Aber super flexibel ist das halt am Ende dann irgendwo auch nicht auf jeden Fall halt, ne? Und ja, das ist da wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ja, dann haben wir natürlich auch einfach das Problem, ja, wie, also ich kenne Sparbuch noch, das war wirklich ein Buch, ja, wo dann wirklich so dann, da stand was drin, da stand ein Betrag drin, das gibt man dann ab bei der Sparkasse und dann wird da der neue Kontostand reingestempelt sozusagen und dann war es da das ganze Thema. Das ist natürlich heute auch ein bisschen entspannter geworden, das ist auch digital geworden, das ganze Thema. Ja, aber bei manchen Banken ist es natürlich immer noch so in der alten Situation dann vorhanden.
Ja, deshalb war das bei mir so früher, dass meine Mama halt dieses Sparbuch hatte. Also sie hat es dann halt versteckt quasi, ne, dass wir da jetzt keinen Zugriff drauf hatten. Wir wussten zwar, es gibt halt ein Sparbuch, wir wussten aber nicht, wo ist dieses Sparbuch. Also konnten wir dementsprechend auch nicht einfach so zur Bank gehen und das einlösen. Und ja, meine Mama hatte mir dann damals auch das Sparbuch halt gegeben und auch gesagt, so, hey, ja, alles gut, du kannst das haben, ich vertraue dir da. Aber bei meinem Bruder hat das ein bisschen gedauert, bis er da Zugriff drauf hatte und meine Mama das rausgerückt hatte, weil sie wusste, okay, oder sich halt einfach unsicher war, wofür wird er das Geld jetzt im Endeffekt ausgeben. Ja. Aber ich muss ihm zugute halten, er hat immer noch einiges von dem Geld, was von damals noch drauf war, das ist da auch immer noch drauf, was er sich quasi als Notgroschen dann ja zurückgelegt hat, wo er auch nicht rangeht.
Ja, das ist sehr, sehr löblich auf jeden Fall an der Stelle, ja. Und ich würde sagen, an der Stelle muss man noch mal eine Sache ganz klar hervorheben, ja, die wirklich sehr, sehr schwach beim Sparbuch ist. Und das ist sind einfach die Renditemöglichkeiten einfach, ja. Also die Möglichkeit, Plus zu machen. Gerade ich habe es schon kurz gesagt, wir haben hier sehr, sehr, sehr geringe Zinsen auf jeden Fall. Und ja, da muss man sich natürlich immer fragen, hey, lohnt es sich denn überhaupt dann Geld da zur Seite zu legen, wenn es halt nicht wirklich sich vermehrt, ja. Und dann gibt es natürlich noch eine weitere Version vom Sparbuch auf jeden Fall. Das sind dann so klassische Sparkonten. Ja, die unterscheiden sich ein bisschen vom Sparbuch, dass wir dann auch noch die Kontofunktion haben, meistens so in Form eines Tagesgeldkontos beispielsweise. Und da haben wir dann, also schlecht, das sind die guten Varianten, die schlechten Varianten sind einfach so auf Girokonto-Basis. Die heißen einfach nur Sparkonten, aber da gibt es nicht mal Zinsen drauf am Ende. Ja, das ist natürlich auch richtig top. Ja, aber wenigstens die Tagesgeldkonten, da gibt es wenigstens auch ein bisschen Zinsen drauf, aber sie haben auch dann mehr diese Kontofunktion, sage ich mal. Ne? Aber sonst unterscheiden die sich jetzt nicht sonderlich krass zum Sparbuch. Was ich dann immer noch eine richtig coole Variante finde, ja, das ist dann die Variante nur Bares.
Ist Wahres.
Ja, und das heißt was? Ja, ich spare doch für meine Kinder zu Hause in der Socke als Beispiel. Ja.
Ja.
Was würdest du dazu sagen?
Ich finde, das kommt immer ganz drauf an, wofür man das Ganze nutzt. Also ich würde sagen, wenn du etwas langfristig für dein Kind aufbauen willst, dann ist das Schwachsinn. So, weil da gibt es halt einfach keine Rendite drauf, das liegt da, das verliert an Kaufkraft über Zeit. Du kannst es aber, wir hatten dazu ja auch mal eine ganz eigene Folge gemacht zum Thema Taschengeld. Ja, das ist, ich glaube, Folge 59. Könnt ihr da auch gerne reinhören. Man kann natürlich dieses Sparschwein oder was auch immer man dafür nutzt, kann man sehr gut einsetzen als Tool für die Erziehung mit Geld. Und dafür finde ich jetzt das super, für diese kurzfristigen Sachen und zum Beibringen, also den Umgang beibringen mit Geld.
Also ein paar tausend Euro sind das, sollten dann genügen dann da, oder?
In welchem Alter?
Das war der Witz der Frage auf jeden Fall. Ne? Natürlich benutzt man da jetzt nicht ein paar tausend Euro, die man aber vielleicht sogar schon zusammengespart hätte normalerweise, also dem Zeitpunkt halt. Ne?
So, nein, das bewegt sich ja meistens nur in den Bereichen von so 50 Euro, vielleicht mal 100 Euro, je nachdem wie alt jetzt auch das Kind ist, bist du vielleicht auch mal bei Beträgen von 200, 300 Euro, ja. Aber eigentlich nicht darüber. Ja.
So sieht's aus. Ja, und das sind natürlich auch wieder Punkte, wo man sagen muss, ja okay, natürlich kann man Geld zu Hause auch zur Seite legen, sparen. Das Problem hierbei ist einfach nur, einfach auch wieder so das Thema Risiko, dass halt Geld zu Hause, wenn man es dort lagert, halt einfach immer nur bis zu gewissen Summen in der Regel abgesichert ist, über das Thema Hausratversicherung beispielsweise. Und das ist da wirklich ein Thema, weil ich glaube, es ist relativ ärgerlich, wenn man irgendwie, ich sag mal, 20, 30, 40.000 Euro zu Hause in bar liegen hat grundsätzlich und ja, dann passiert irgendein Missgeschick, Haus brennt ab, jo, sind immer noch 5.000 versichert am Ende. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr stark darauf achten, dass das auch da ist, ja. Und dann gibt es auch immer noch das Problem der Nachweise. Also sonst könnte ja jeder sagen, ja, ich hatte 100.000 Euro zu Hause in bar liegen, zahlt mir das mal bitte aus. Was schätzt du, wie easy ist das?
Nicht easy. Kann ja jeder behaupten.
Ja, kann natürlich jeder behaupten in dem Bereich halt einfach, ne? So, und das ist wirklich dann hier die Problematik, die wir da dann haben, wenn du das nicht irgendwie ganz klar nachweisen kannst, dass du es hattest, ja, ist das Geld halt einfach lost dann gewesen einfach, ne? Und da ist halt immer die Frage, wie sinnvoll ist das Ganze halt, ne? Natürlich, je nachdem, wie man es verwahrt zu Hause, hätten die Kinder oder andere Personen einfach auch irgendwie Zugriff drauf. Ja? Also wenn du es jetzt vielleicht nicht in einem dicken Safe mit Code versteckt hast, wo du den und du weißt am Ende, ja, sondern wirklich halt irgendwo in einer Schublade oder in irgendeiner Vase oder was es nicht sonst für Verstecke für Bargeld gibt am Ende aufbewahrst, dann kann es ja auch immer sein, dass es einfach gefunden wird.
Weil das ist richtig.
Deine Eltern so diese so klassische Bargeldverstecke zu Hause?
Ja, haben sie aber auch immer noch.
Ja, meine Mama auch.
So, also ich finde es auch nicht verkehrt, dass man eine gewisse Summe, das muss man immer in Relation sehen zu deinem Gesamtvermögen, was du hast.
Natürlich.
Aber so ein Teil,
glaube,
ne?
Jeder wird zustimmen, dass es nicht wirklich sinnvoll ist, dass die gesamte finanzielle Zukunft des Kindes auf einem Kopfkissenbezug aufzubauen am Ende.
Nee.
Der irgendwo in der Schublade liegt mit 20, 30, 40.000 Euro. So, ne? Und das ist ja das, worum es geht, weil es ist ja definitiv nicht selten, dass Eltern solche Beträge einfach zusammensparen, auch über die Zeit. So, und was haben wir wieder für ein Problem?
Wir haben keinerlei Rendite.
Richtig. Ja, das heißt, das Geld wird einfach mit der Zeit weniger wert durch die Inflation. Und wir haben noch ein weiteres Thema wieder, was wir auch beim Sparbuch hatten, ist das Thema Kontinuität. Ja, dass man einfach jetzt nicht in der Regel so konsequent ist, ja, dann jetzt mal so, jo, ich lege jetzt hier jeden Monat 100 Euro dann zur Seite, ja, weil es halt einfach nicht automatisiert passiert. Ja,
genau.
Und was nicht automatisiert passiert, das vergisst man einfach hin und wieder.
Und da ist es ja sogar noch so, du müsstest ja erst einmal das Geld auch abheben. Bei einem Sparkonto zum Beispiel kannst du ja ganz easy Online-Banking auch machen. Das ist ja hier mal schnell eben gemacht am Handy.
Ja.
Aber da ist es ja wirklich so, du musst erst mal raus.
Ja.
Du musst erstmal Geld abheben gehen.
Ja.
Ne? Und das ist ja nochmal mehr eine Hürde.
Auf jeden Fall. Natürlich muss man sagen, es gibt natürlich auch Berufe, die zum Beispiel Trinkgeld bekommen und so weiter. Da geht es natürlich auch oft Bar auf Tatze am Ende natürlich. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich da auch manchmal Situationen, wo es dann einfach ein bisschen aufwendiger, was du auch richtig gesagt hast, einfach. Ne? Das heißt also auch hier Thema. Ja, sparen unterm Kopfkissen, glaube ich, können wir einen dicken Haken dran machen auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das passiert nicht mehr so häufig da draußen.
Genau.
So, jetzt kommen wir allerdings zu meiner Lieblingsspar-Variante auf jeden Fall. Ich nenne es immer das Sparbuch mit Kosten. Was könnte das sein?
Ja, meinst du vielleicht den Bausparvertrag?
Bausparvertrag. Sowas von eine deutsche Erfindung und ich lieb's.
Ja.
Ich hatte auch einen Bausparvertrag früher.
Ah, so, echt?
Ja, richtig. Ich hatte einen, also meine Eltern hatten logischerweise einen für mich. So, und die Bausparsumme lag bei 10.000 Euro.
Mensch, das ist, für welches Haus wollten da deine Eltern dann für dich nach ansparen?
Ja, also.
Fahrradschuppen.
Nee, das hätte dafür auch nicht gereicht, auf jeden Fall halt. Ne? Also mit Glück für eine Hundehütte dann am Ende, so, aber da wird man auch nicht glücklich dann. So, aber da, also das habe ich mich halt auch gefragt. So, okay, also was war jetzt das Argument von dem Bausparvertragsverkäufer zu sagen, hey, mach doch für deinen Sohn oder macht für euren Sohn einen Bausparvertrag über 10.000 Euro Bausparsumme.
Vielleicht wollten deine Eltern das eigentlich gar nicht machen. Und dann hat er gesagt, ja, da mach halt nur ein bisschen.
Ja, also ich habe sie tatsächlich noch nicht gefragt. Das ist eigentlich nochmal ein gutes Thema, was ich nochmal fragen könnte auf jeden Fall. So, was hat euch dazu, also was war das Argument, wo man gesagt hat, das hat gut, hätte gut geklappt. Na, faktisch muss man natürlich auch dazu sagen, ja, früher gab es auf dem Bausparvertrag auch noch ein bisschen mehr Zinsen, als es heute gab. Ja, aber die hätte es auf ein Sparbuch oder auf ein Tagesgeldkonto oder auch Festgeld hätte es das auch gegeben am Ende halt. Ne? Also was war jetzt wirklich der Grund für den Bausparvertrag? So, und ja, da muss ich wirklich nochmal nachfragen. Aber muss auch dazu sagen, früher war eigentlich so gut wie alles besser, was irgendwie mit Sparen zu tun hatte. Ja, heute ist alles wirklich komplett zu vergessen. Ja, das heißt, ein Bausparvertrag ist heute nichts anderes wie ein besseres Sparbuch mit Abschlusskosten und laufenden Kosten am Ende. So, und dann fragt man sich natürlich, wozu? Ja, weil die Eltern, die müssten ja heute, also was kostet denn eine Immobilie heute?
Oh, das kommt natürlich drauf an, wo du schaust.
Was würdest du denn sagen, so ein Durchschnitt, ein Einfamilienhaus?
500.000.
Ja, ich glaube, also 500.000 wäre schon eine gute Variante auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, eher ein bisschen drunter sagen, ja, so 350 ungefähr. Und wir nehmen einfach mal 350 als Beispiel.
Mhm.
So, 350.000.
Ja. Nee, aber ich muss kurz einhaken.
Ja?
Ich hatte, ich glaube, es war vor 2 Wochen, hatte ich ein Gespräch gehabt mit einem Papa. Und der hatte mir erzählt, dass in München Freunde von ihm haben eine Wohnung gekauft. Was schätzt du, wie viel? Ich glaube, es waren 50 Quadratmeter oder so. Die waren nicht mal groß. Was schätzt du, wie teuer diese Wohnung war?
In München 900.000.
Ja, es waren 800.000.
Ah, knapp.
800.000?
Ja.
Für 50 Quadratmeter?
Ja. München, würde ich sagen, normal. Da fällt man
hinten um. Ich konnte erstmal nichts sagen.
Nee, da fällt man hinten um auf jeden Fall.
Also er hat dann natürlich auch angefangen, bei uns zu investieren, ne? So, weil er halt einfach weiß, wie teuer diese Immobilienpreise sind bei ihm in der Umgebung und halt schon auch wollte, dass da seine Kinder entsprechend die Möglichkeit haben, das Investment zu nutzen dafür, ne? Weil man kann sich ja vorstellen, wie wird das in der Zukunft aussehen? Das würde ja nicht günstiger werden.
Nee,
ja, der Platz wird ja auch nicht mehr.
Auf keinen Fall. Ja. Und genau das ist das Thema halt auch wieder halt, ne? Also, nochmal zurück zum Bausparvertrag an der Stelle. Ja, also ich war gerade Thema ja Durchschnittskosten für Immobilien, ich würde mal sagen so 350.000 am Ende. So, und um jetzt wirklich sich die Immobilie davon leisten zu können, müsste man ja die Bausparsumme auf 350.000, ja eigentlich noch ein bisschen mehr wegen den Nebenkosten, aber die lasse ich jetzt mal außen vor, ja, einfach nur mal 350.000 machen. Das Problem ist, ein Bausparvertrag ist halt erst ab in der Regel 40% zuteilungsreif. Das heißt, ab 40% erreichtem Ziel kann man überhaupt erst sich den Kredit abrufen, wofür der Bausparvertrag ja eigentlich gemacht würde. Ich rechne mal ganz kurz aus. Das wären 140.000 Euro, müssten jetzt erstmal erreicht werden an Sparziel, damit das Ganze überhaupt funktioniert. So, ich rechne, also wie viel Zeit wollen wir den Eltern geben, um das zu erreichen?
Jetzt für die Kinder
quasi?
Sagen wir einfach mal so 30 Jahre. Also wenn halt das Kind, wenn die mit der Geburt quasi starten und dann sagen die, okay, bis du Familie hast, dann 30 Jahre und wir machen, was weiß ich, so 150 Euro monatlich.
Wie viel?
Achso, und wir machen jetzt einfach als Beispiel, die wollen 150 Euro monatlich beiseite legen.
Achso, nee, ich wollte eigentlich auf die Sparrate hinaus.
Ah, okay.
So, ne, dass man jetzt sagt, okay, 140.000 Euro brauchen wir.
Mhm.
Das Geld liegt auf im Bausparvertrag.
Mhm.
Ja, wir haben 30 Jahre Zeit.
Mhm.
Und 140.000 Euro wollen wir erreichen.
Mhm.
Was schätzt du, wie hoch ist die monatliche Rate?
Da bin ich ganz schlecht drin.
Alles gut?
So, weiß ich nicht, 300 Euro oder so?
Ja, 388 Euro. Nah dran.
Ha.
So, 388 Euro müssten die Eltern jetzt zur Seite legen. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, das machen und können vermutlich die wenigsten.
Ja.
Fast 400 Euro pro Kind zur Seite zu legen. Natürlich gibt es auch welche, die das können. Ja, haben wir auch genug von auf jeden Fall. Aber am Ende ist es natürlich eher weniger Leute, die das machen. Ja, wir haben ja,
ja. Und die Leute, die das können, das sind nicht die Leute, die in den Bausparvertrag reingehen.
Nee, das sind ja zum Glück die Leute, die zu uns kommen am Ende. Ja, so. Aber davon abgesehen, müssten jetzt diese Eltern 388 Euro zur Seite legen. So, jetzt, was ich natürlich auch wieder nicht mit einberechnet habe, was für Abschlusskosten entstehen bei dem ganzen Thema, ja, welche laufenden Kosten hast du bei dem ganzen Thema, ja, und welche Rendite hast du. Das heißt, diese Faktoren habe ich außen vor gelassen. So, jetzt hast du im Bausparvertrag aber jetzt nicht auf einmal deutlich mehr Rendite als jetzt bei einem Sparbuch oder einem Bausparvertrag, einem Tagesgeldkonto beispielsweise. Ja, das heißt, dort hast du weiterhin einfach das ganze Thema so. Nur, damit du später diesen Anspruch auf diese restlichen 60% an Finanzierung hast. Weißt du, wie viel Prozent man denn normalerweise von dem Kaufpreis braucht, um eine Finanzierung zu bekommen?
Die Hälfte?
Also, oder? Nee, also du willst jetzt ein Haus kaufen, ein Haus finanzieren. Das kostet jetzt wie 350.000 Euro. Mhm. Wie viel Prozent bräuchtest du normalerweise als Eigenkapital, damit du die Finanzierung bekommst für das Haus, circa?
Ich glaube so 10-20% oder so?
Ja, genau. So, also 10% ist meistens so Mindestanforderung. Ja, je nach Bonität kann es auch sein, dass die Bank ein bisschen mehr fordert an Eigenkapital, damit es durchgeht am Ende. So, das kommt auch mal sehr individuell auf die eigene Bonität natürlich am Ende drauf an. Aber das ist so der Betrag, den man normalerweise bräuchte, um jetzt sich ein Haus kaufen zu können. So, der Bausparvertrag verlangt von dir aber 40%, damit du den Rest finanzieren kannst. So, also.
Ist ja Quatsch.
Genau, dieses ganze Konzept von einem Bausparvertrag geht halt nicht wirklich auf. Ja, und auch das Thema, also. Jedes Wort in diesem Namen ist halt irgendwie komisch, weil du kannst es nicht fürs Bauen benutzen, sinnvollerweise. Ja, sparen kannst du damit zwar auch, aber es
also
hat
du
auch
kannst
super viele Kosten.
Damit nur fertige Häuser kaufen?
Nein, natürlich nicht. Du kannst damit alles kaufen. Also es geht jetzt nur ums Bauen natürlich. Damit einfach generell Immobilie gemeint. Also es hat jetzt mit, ob du jetzt baust oder einfach eine bestehende Immobilie kaufst, hat es jetzt nichts zu tun. Mhm. Aber es geht einfach nur darum, wie, wann und unter welchen Bedingungen du diesen Kredit halt einfach bekommst dann. So, und das ist dann wirklich da auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Ich meine, wir hatten ja schon mal in der Vergangenheit, das ist schon ein bisschen länger her, da hatten wir ja auch mal eine Folge zum Bausparvertrag gehabt. Da sind wir ja noch mal mehr ins Detail reingegangen.
Ja, kann man gerne noch mal reinschauen. Da haben wir natürlich noch mal ein bisschen intensiver nachgerechnet auf jeden Fall, noch mal ein bisschen intensiver erklärt.
Dafür und auch woher das Ganze kommt. Ja?
Ja.
Da die Geschichte des Bausparvertrags.
Auf jeden Fall.
Fand ich nämlich ganz spannend. Genau.
So, und das sind da wirklich, wo ich einfach nur sagen muss, das geht vorne und hinten nicht auf.
Nein, es macht keinen Sinn. Da kannst du halt direkt das Geld in beispielsweise ETFs anlegen, wo sich das Geld vermehrt und dir dann später halt einen Kredit holen.
Das ist halt der Punkt, ja. Und genau das, liebe Eltern, das möchten wir euch heute mitgeben, ja. Wenn ihr aktuell das Geld von euren Kindern in Bausparverträgen habt, ja, wenn ihr das auf einem Sparbuch habt, wenn ihr das auf einem Tagesgeldkonto habt, wenn ihr das auf einem Sparkonto, wenn ihr das auf einem Kopfkissen habt, ja, dann tut euren Kindern diesen Gefallen und meldet euch bei uns. Weil es geht ja nicht mehr darum, dass ihr irgendwie auf einmal jetzt anfangen sollt zu sparen. Ihr spart ja schon, was super ist. Ja, aber wir wollen das Ganze einfach euch zeigen, wie das wirklich viel, viel, viel effizienter geht, wie ihr für die Kinder viel mehr rausholen könnt, wie ihr das Maximale an Sicherheit habt, was das Geld angeht. Ja, und ihr habt dazu sicher noch uns als Experten an eurer Seite, wie ihr das Ganze wirklich top und langfristig aufstellen könnt in dem Bereich. Deswegen meldet euch sehr, sehr gerne bei uns und tragt euch bei uns für die kostenlose Beratung ein. Ja, und ich finde, damit haben wir heute doch auch ein schönes Schlusswort für den Podcast gefunden auf jeden Fall. Deswegen danke ich euch allen auch wieder sehr, sehr herzlich fürs Reinschalten und kommt auch gerne nächste Woche wieder vorbei, wenn es wieder heißt Kinderleicht
investieren
mit Susanna
und Torben.
Und bis dahin macht's gut. Perfekt.